Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich hatte sofort das Lied im Kopf: Halleluja, Halleluja, der Herr ist auferstanden. Ich lese uns den angegebenen Predigttext für diesen Ostersonntag. Er steht im 1. Korinther 15, die Verse 12 bis 28. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber als falsche Zeugen Gottes erfunden. Weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn er wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung. Als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass ihm alles unterworfen ist, so ist offenbar, dass derjenige ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst sich dem unterwerfen, der ihm unterworfen hat, damit Gott alles in allen sei. Liebe Geschwister, Gäste, sonstige Zuhörer, ich wende mich heute in einer sehr ungewohnten Art und Weise an euch. Keiner von uns kann sich diesen ungewöhnlichen Umständen entziehen, die momentan herrschen. Versammlungs-, ja sogar Kontaktverbot. Ich stehe vor einem leeren Saal mit Christian alleine, er ist an der Technik. Es ist schon etwas unheimlich. Christen brauchen Gemeinde und brauchen Gemeinschaft. Wir können nur die Dinge und Möglichkeiten nutzen, die wir gerade haben, und das wollen wir auch versuchen. Wir zu Hause als Ehepaar, wir bemühen uns sehr, die guten Gewohnheiten der täglichen Andacht, der Bibelstunde und auch des Gottesdienstes beizubehalten. Wir haben mehr Zeit im Moment. Für unsere Ehe ist es ein Segen, und weniger Zeit mit Gott haben wir deswegen auch nicht, und das ist gut so. Mit der modernen Technik heute können wir telefonieren, online jede Menge gute Predigten hören. Wir haben jetzt eine WhatsApp-Gruppe in der Gemeinde und auch diese Predigt wird jetzt so möglich. Es ist Ostern, wie seit fast 2000 Jahren wieder einmal. Und es ist egal, wie die äußeren Umstände auch sein mögen. Es wird auch in der Vergangenheit viele Osterfeste für die Gläubigen gegeben haben, an denen die Umstände ebenfalls nicht so gut waren. Aber egal, wie es jetzt ist, wir dürfen auf die Worte des ewigen Gottes, dessen, der nicht lügen kann, hören. Da ist kein Wandel, kein heute so und morgen ganz anders. Was Gott spricht, ist bereits existent oder sich noch erfüllende Wahrheit. Der heutige Predigttext ist nicht der klassische Ostertext. Nicht diese Szene in Gethsemane, der weggerollte Stein, Engel, ein leeres Grab, Marias Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, Petrus und Johannes bei ihrem Wettlauf zum Grab, nichts von diesen Dingen. Unser Predigtext heute spricht so sehr in unsere Zeit. Es geht genau um die Dinge, die heute aktuell sind. Ich hatte jetzt die Tage Besuch von einem wirklich lieben Freund. Wir kennen uns seit 20 Jahren, unsere Kinder haben zusammen gespielt und wir sind ein Stück Wegs gemeinsam gegangen. Wir haben in gebührendem Abstand voneinander Kaffee getrunken und miteinander erzählt. Dann sagt er mir, er hat Angst. Angst um sein Leben. Seine Lunge ist ein bisschen vorgeschädigt und 20 sind wir auch nicht mehr. Angst vor dem Tod. Ein ähnliches Gespräch hatte ich mit meinem Nachbarn, den wir seit fast 30 Jahren kennen. Todesangst. Schaut man genauer hin, sieht man sie überall. Am liebsten ist man für immer jung, sportlich, dynamisch, erfolgreich. Falten werden glatt gezogen, Haare gefärbt und immer positiv denken. Hauptsache gesund. Die Gesundheit ist das Wichtigste, höre ich immer wieder. Aber wer ist denn schon wirklich gesund? Und wenn ja, dann auch nicht für immer. Und jetzt in diesen Zeiten haben viele Menschen Angst. Angst vor Ansteckung mit diesem Virus. Angst für sich selbst, aber auch für ihre Lieben, ihre Angehörigen. Da werden ganz viele Dinge getan, um die Gefahr möglichst zu minimieren. Vorsorge wird getroffen. Ich hörte von Menschen, die sich um Klopapier und Wasserflaschen geprügelt haben. Ach, würden diese Menschen sich doch mit demselben Eifer um ihr ewiges Leben kümmern. Unser Predigttext beschäftigt sich mit der Auferstehung der Toten. Es ist so ein Gedankenspiel. Was wäre, wenn? Der moderne Mensch heute meint, mit dem Tod sei alles aus. Oder aber er glaubt an eine der vielen anderen Möglichkeiten, die durch den Bösen angeboten werden. Meistens trifft man ja auch die Meinung an, nach dem irdischen Tod kommt nichts mehr. Genau dieses Thema greift unser Bibeltext auf. Und er versucht uns mal die Konsequenzen solches Denkens vor Augen zu stellen. Wenn es wirklich keine Auferstehung von den Toten gäbe, also wenn das alles bloß Quatsch und Gespinne oder irgendwie Betrug oder Wunschdenken oder irgend so etwas wäre, dann ist Christus ja auch nicht auferstanden. Denn wäre das, was uns die Bibel berichtet, einfach nicht wahr. Ein Märchenbuch. Vielleicht ganz unterhaltsam, vielleicht auch in einigen Bereichen ganz hilfreich zur Vermittlung von Moral oder um das dumme Volk gehorsam und demütig zu halten. Mehr dann aber auch nicht. Paulus führt aus, wenn das tatsächlich so wäre, dann wäre auch das ganze Prinzip der Sündenvergebung und Errettung auch hinfällig. Dann wären die, die das immer noch glauben, einfach arme Irre, die sich selbst der Freude des Lebens berauben, die elendsten unter den Menschen, schreibt Paulus. Aber dann kommt ein gewaltiger Paukenschlag, ein Fanfarenstoß. Und dann geht Paulus in seiner Argumentation zum Angriff über. Nun aber ist Christus auferstanden. Das Unglaubliche ist wirklich geschehen. Jesus ist der Sieger über den Tod. Nur er, der ohne Sünde lebte, konnte den Plan des Bösen zunichte machen. Satan wusste genau, wenn er Adam und Eva verführt zur Sünde, ist die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott dahin. Gott konnte nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Er musste die beiden und damit die Sünde aus seiner Gemeinschaft entfernen, denn er ist heilig. Und so kam die Sünde und damit der Tod in diese Welt. Durch die Auferstehung Jesu ist es kein unabänderliches Schicksal mehr, für uns zu sterben, sondern es ist ein Neubeginn, ein Weg, der ins Leben führt. Und er selber ist dieser Weg. Ihr alle kennt diesen Vers und wir lieben ihn. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal bin ich von der Fülle der Informationen und Nachrichten, all die Dinge, die so auf mich einströmen, wie erschlagen. Ich muss sortieren nach Wahrheit und Unwahrheit, wie weit betrifft es mich oder uns und so weiter. Dazu kommen noch viele zwischenmenschliche Dinge. Und gerade jetzt in dieser Situation, in der viele Menschen nicht wissen, wie es weitergeht, nehmen auch die Befindlichkeiten noch zu. Und in all dem Trubel fallen mir da manchmal Bibelverse ein, die mich da richtig rausreißen, mich neu ausrichten, mir Trost und Halt geben. Im Psalm 33, der Vers 4, ist für mich so ein Beispiel. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig, und was er zusagt, das hält er gewiss. Dieser Vers vermag mich so sehr zu trösten. Er gibt mir Ruhe und Sicherheit. Da ist kein Raum für Zweifel. Ich bewege diesen Vers oft in meinem Herzen. Und wenn ich dann Bibeltexte lese, dann sind sie mir ganz real und brandaktuell. Und bezogen auf unseren Predigtext verschafft mir das wirklich Ruhe und Gelassenheit. Wir befinden uns in der sogenannten Endzeit. Die Menschheit spürt allmählich, dass sie es aus eigener Kraft nicht schafft, eine gute und gerechte Welt zu bauen. Alle spüren, dass sich die Dinge auf dieser Welt zuspitzen. Und so eine Seuche ist nur ein Symptom dabei. Die Bibel sagt dies und weitere schlimme Dinge für die letzte Zeit voraus. Aber sie zeigt uns auch, wie es weitergehen wird und wo für jeden persönlich der Ausweg ist. Wisst ihr über die Endzeit und was da wie, in welcher Reihenfolge alles zu geschehen hat? Da wurde in der Christenheit immer schon viel drüber diskutiert. Viele Bücher wurden geschrieben, manche wissen es ganz genau und manche konnten sogar den Zeitpunkt vorhersagen, was dann immer nicht stimmte. Ich wage so etwas nicht. Je mehr ich in der Bibel forsche, desto mehr spüre ich, wie wenig ich eigentlich weiß. Aber für mich ist das nicht schlimm, eher im Gegenteil. Wäre Gott nicht unendlich klüger und weiser als ich, dann wäre alles verloren. Seine Größe ist mein Trost. In Jesaja 55 steht: Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir haben einen mächtigen Gott. Er vermag alles. Und sein Wort wird sich erfüllen. Unser Predigtext gibt einen kurzen Abriss darüber, wie Jesus seine Herrschaft auch auf dieser Welt antreten wird und auch seine eigene Bestimmung Gott gegenüber erfüllen wird. Er steht als Sieger in diesem endzeitlichen Kampf schon fest. Für uns stellt sich eigentlich nur die Frage, wem glaube und gehorche ich? In unserem Text wird auch eindeutig gesagt, dass die Auferstehung in Christus bei seiner Wiederkunft nur diejenigen betrifft, die zu ihm gehören. Diese Entscheidung muss jeder selber treffen. Und ich will und ich muss es sagen, die Schrift sagt klar, wer Jesus Christus in diesem Leben nicht als Retter und Erlöser annimmt, der trifft ihn dann als seinen Richter. In Johannes 3 lese ich mal drei Verse 18 bis 20. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Liebe Geschwister und Zuhörer, Ostern ist ein Fest, das uns berichtet, was gewesen ist. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber es weist uns auch auf die Zukunft, nämlich das Ende der Welt und seine Wiederkunft hin. Wir stehen in der Verantwortung, wem wir glauben und wem wir gehorchen. Noch steht Jesu Einladung ganz klar in dieser Welt. Matthäus 11: Kommt her zu mir alle, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ist das nicht genau das, was wir brauchen und viele doch noch vergeblich ersehen? Ruhe für die Seele. Jesus will und kann sie uns geben. Ich möchte uns zum Abschluss den Psalm 33, aus dem ich vorhin zitierte, vorlesen. Ich hoffe, er wird euch genauso wichtig und auch tröstlich sein für euch, so wie es für mich ist. Christian liest auch immer gerne Psalmen, der freut sich darüber auch. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn recht preisen. Danket dem Herrn mit Harfen. Lob singt ihm zum Psalter von 10 Saiten. Singt ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Denn das Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewig. Seines Herzens Gedanken für und für, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er gibt Acht auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht. Da wäre man betrogen und ihre große Stärke errettet nicht. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist uns Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Denn deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Unser Herr Jesus möge euch segnen. Er möge euch behüten und euch Ruhe für eure Seelen geben. Amen.